Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Jetzt in der Sommerzeit sind die Reihen etwas gelichtet. Einige haben den schon wohlverdienten Sommerurlaub angetreten. Aber ihr seid da, sehr schön. Und wir wollen gemeinsam uns mit Gottes Wort auseinandersetzen. Und ich habe heute, wie ich meine, eine recht herausfordernde Predigt für uns. Aber das Wort Gottes ist an manchen Stellen herausfordernd. Wir wollen uns dem stellen und Gott meint es gut mit uns. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle ja, vielleicht anstrengend erscheint oder ja, man über seinen Schatten springen muss, mit Gottes Hilfe gelingt uns das. Die Überschrift der Predigt lautet: Der Weg für ein Leben in Überfluss. Und wer möchte nicht ein solches Leben führen? Das ist, glaube ich, eine rein rhetorische Frage. Wir alle wünschen uns, ein Leben im Überfluss zu führen. Letzte Woche haben wir den Psalm 23 auch am Schluss gemeinsam gesprochen. Und da heißt es ja auch, David sagt da, du schenkst mir meinen Becher voll ein. Oder in manchen Übersetzungen heißt es regelrecht, mein Becher fließt über. Was so ein Sinnbild ist, dass Gott wirklich ein Leben schenkt, dass David es so empfunden hat, Gott schenkt mir ein Leben im Überfluss. Ich bin überreich gesegnet und bringt es mit diesem Bild zum Ausdruck. Und das wünschen wir uns doch auch. Ein Leben, was über das Gewöhnliche, über das Banale hinausgeht. Ein Leben im Überfluss. Und so wird auch dieses Wort übersetzt, was Jesus auch hier verwendet. Wir haben letzte Woche, ihr könnt euch den Sinn, Jakob hat das ja ganz toll illustriert, da mit den Schafen, ne, der Herr, der gute Hirte. Und im Johannes 10 hat er das geäußert und ich möchte das auch nochmal, da möchte ich nochmal anknüpfen. Da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Das hat er mit diesem Wolf symbolisiert, ihr könnt euch den Sinn. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Jetzt kommt's. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Also diese Schafe, damit wir, das ist ja das Bild, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben. Da ist dieser Begriff. Also ein Leben, was über das Gewöhnliche hinausgeht. Das wünschen wir uns doch. Und jetzt mal eine Frage an euch. Sagt ruhig mal zwei, drei Worte hinein. Was ist für euch ein Leben im Überfluss? Will einer mal was sagen? Einfach ein, zwei Begriffe, was ihr damit verbindet. Gesundheit. Ja. Freude. Sich alles leisten können. Oh, nicht so schnell, ich komme nicht mit. Genießen habe ich gehört. Freiheit war, glaube ich, noch, oder? Freiheit. Sorgenfrei. Frieden. Oh, ihr habt viele Begriffe, sehr gut. Gemeinschaft. Mehr weiter runter. Ihr habt zu viele Begriffe, dass der Stift ausgeht, seht ihr? Gemeinschaft, was war noch? Gelassenheit. Ja, tolle Begriffe, die ihr da nennt. Noch einer? Dankbarkeit. Liebe. Also alles Begriffe, die ihr verbindet mit einem Leben im Überfluss. Und es ist schön, man merkt, ihr seid hier geprägt von den vielen Predigten, ihr seid durch das Wort Gottes geprägt, das drückt sich auch darin aus. Ich würde mal gerne noch einige Aspekte ergänzen. Partnerschaft, eine erfüllte Partnerschaft ist, glaube ich, auch mit einem sinnerfüllten Leben oder einem glücklichen Leben, einem Leben in Überfluss verbunden. Oder gute Freundschaften, das verbindet man auch damit. Ach, die Viktoria hat auch noch Stifte, die funktionieren prima. Also gute Freundschaften, die gehören, glaube ich, auch mit dazu. Oder was haben wir noch für Begrifflichkeiten? Wenn ich mich in der Gemeinde wohlfühle, auch da habe ich Gemeinschaft, finde da ein Stück weit eine Sinnerfüllung. Oder wie sieht es aus mit der guten Beziehung zu Gott? Auch Begrifflichkeiten, die uns prägen. Also ich schreibe die nochmal mit auf, Partnerschaft, Freundschaft, dann auch eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle, oder auch eine Gottesbeziehung. Also alles Begrifflichkeiten, die wir mit einem Leben in Überfluss in Verbindung bringen können. Und jetzt frage ich mich, ja, wie leben wir denn gerade diese Aspekte, Partnerschaft, Freundschaft? Ich möchte jetzt mal diese Beziehungsebene an der Stelle ansprechen. Ihr habt hier viele Sachen auch genannt, die eine Beziehung beschreiben. Aber Gottes Wort, da geht es ja oft um die Beziehung selbst. Da geht es häufig um die Beziehung von uns zu unseren Mitmenschen, eben zu unserem Partner, zu unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen. Oder es geht auch um die Beziehung zwischen uns und Gott. Das ist ganz häufig der Aspekt, der ja in den Gleichnissen, der in der Bibel immer wieder beschrieben wird. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, diese Begrifflichkeiten. Also, wir haben da einerseits uns, also ich schreibe mal, da steht jetzt, so, da bin ich. Und jetzt habe ich eine Beziehung zu jemandem. Sondern wie ist diese Beziehung? Also die Beziehung zu meinem Partner. Und da sieht man schon häufig, oder die Beziehung eben zu einem Freund, auch, ja, was ist die Gemeinde, was bringt die mir? Also was man da häufig schon auch sieht, ist, dass ich Erwartungen habe an eine solche Partnerschaft, an eine Freundschaft. Ich habe Erwartungen an eine Gemeinde, die mich prägen. Und man stellt schon auch fest, dass es häufig in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt, denn wir sind hier in Deutschland, im christlichen Abendland, in einer Gesellschaft, da ist der Individualismus sehr ausgeprägt. Das ist anders in anderen Ländern. Da ist die Gemeinschaft mehr im Vordergrund. Da steht mehr die Gesellschaft insgesamt im Vordergrund, gerade auch in einigen asiatischen Ländern. Und der Einzelne hat nicht ganz so die Bedeutung. Und bei uns ist der Individualismus sehr ausgeprägt. Das heißt also, ich selbst stehe hier oft im Mittelpunkt. Und das sehen wir auch oft. Ich stehe hier im Mittelpunkt und die Frage ist dann häufig, was habe ich eigentlich von dieser Partnerschaft? Also, erfüllt eigentlich mein Partner die Bedürfnisse, die ich habe? Oder genauso auch, wenn ich in der Gemeinde gehe, wie ist es denn eigentlich in der Gemeinde? Lerne ich da eigentlich noch was aus den ganzen, ihr seht nicht so viel, ne? Entschuldigt bitte. Lerne ich denn da überhaupt noch was? Sind die Predigten gut? Ist der Lobpreis gut? Gibt es einen guten Kaffee? Ist der günstig? Und werden meine Kinder gut betreut? Oder genauso auch in der Arbeitsbeziehung. Ja, wie ist das? Was steht in meinem Arbeitsvertrag drin? Ich mache nur das, was drinsteht und mein Arbeitgeber hat genau das aber einzuhalten, was er fordert, aber ich mache keinen Schritt mehr. Also es ist so, dass dieses Ich oft im Zentrum steht, im Mittelpunkt steht. Und das ist bei uns in unserer Gesellschaft ganz stark ausgeprägt. Wenn wir ein solches Lebensmotto führen, dann werden wir ganz große Probleme bekommen in allen Beziehungen, die wir haben. Denn wenn ich eine Partnerschaft eingehe, wenn ich in einer Ehe lebe, und in der Ehe ist es ganz normal, wenn dann Kinder kommen, man ist dann im Berufsleben drin, nachts schreien die Kinder, das ist ganz normal, das heißt, es fehlt einem der Schlaf, beruflich ist man gefordert, man ist sehr stark herausgefordert, dann ist das Leben wie so über einem Bunsenbrenner. Und dann ist die Frage, wenn ich in der Situation dann auch sage, okay, jetzt erwarte ich von meinem Partner noch alles Mögliche, dann wird diese Beziehung massiv leiden, die kann sogar zerbrechen. Genauso auch in der Freundschaft. Wenn ich mich immer in den Mittelpunkt stelle, was passiert? Diese Freundschaft kann zerbrechen. Und wir wollen das auch nochmal ausweiten. Weil denken ja immer, das sind ja nur die anderen. Jetzt haben wir noch Gott in dem ganzen Spiel, den dreieinigen Gott. Was bringt mir eigentlich Gott in meinem Leben? Ja, solange meiner Gebete erhört, ist alles gut, ne? Dann passt das. Aber was ist, wenn er die Gebete nicht erhört? Ist ja keiner bei uns, keiner von uns hier, der sagt, ja, Gott hat alle meine Gebete erhört. Wie reagiere ich denn da? Und auch da merkt man, ziehe ich mich dann zurück? Sage ich dann, ach, das bringt ja alles ja doch nichts. Also ihr merkt, das ist alles herausfordernd, was ich hier sage. Der Punkt ist, das stimmt, das ist aber die Realität, die wir im Wort Gottes immer wieder finden. Und wir stellen fest, was sagt Gott denn dazu, wer hier im Mittelpunkt sein sollte? Dann gehen wir mal weiter. Ah, ihr habt schon weitergeklickt, super. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sein Leben in den Mittelpunkt stellen. Ich darf mich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und Jesus verwendet hier einen Begriff, sein Kreuz auf sich nehmen. Das war ja damals den allen bekannt. Das war ja diese grausige Todesstrafe, die ausgesprochen wurde. Das war den allen bewusst. Und sein Kreuz auf sich nehmen bedeutete eben, diesen Balken auf sich zu nehmen und mit diesem Balken praktisch durch die Stadt zu laufen, bespuckt zu werden, vogelfrei zu sein. Man konnte mit diesen Menschen auf den Weg zum Kreuzungsort machen, was man wollte. Und Jesus sagt zu denen, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Denn wer an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Ich habe jetzt gerade schon einige Beispiele genannt. Wenn ich mich in diesen Mittelpunkt stelle und wenn das eine übersteigerte, ja fast krankhafte Form annimmt, dann spricht man ja von Narzissmus. Weil dann nämlich dieses alles, das geht hier kaputt, das wird zerstört. Der Mensch dreht sich nur noch um sich, sieht sich in den Mittelpunkt und kommt, lebt dann am Leben völlig vorbei an dem Sinn, der uns eigentlich zugedacht ist. Denn wer daran klammert, der wird es verlieren. Und er verliert es nicht nur hier in der Zeit, ich lebe ja völlig am Sinn des Lebens vorbei, sondern sogar in Ewigkeit. Ich gehe völlig unerlöst in die Ewigkeit über. Und deswegen sagt er dann auch hier, wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt. Was heißt denn eigentlich, das aufzugeben? Jetzt gehen wir mal ein bisschen vor. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Wer also plötzlich sagt, nee, nicht ich bin der Mittelpunkt, sondern, ihr seht es hier oben, ich brauche es jetzt nicht nochmal anmalen, Gott steht im Mittelpunkt meines Lebens. Ich gebe letztendlich meine Ansprüche, alles das, was ich an Erwartungen habe, die übersteigerten Erwartungen an Gott und auch an meine Mitmenschen auf. Der wird das Leben gewinnen, und zwar in Zeit und in Ewigkeit. Rick Warren, das ist ein bekannter Pastor in den Vereinigten Staaten, hat vor etlichen Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Leben mit Vision. Und das wurde etliche Male verkauft. Also die Auflagen waren im zweistelligen Millionenbereich. Und dieses Buch beginnt mit den Worten, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht um Gott, es geht um ihn, ihn in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und das wird auch deutlich in dem höchsten Gebot, das Jesus ja auch zitiert an mehreren Stellen in den synoptischen Evangelien. Da heißt es in Markus 12, Vers 28 bis 31, höre Israel, Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft. Wir sollen unser Leben voll und ganz auf Gott fokussieren. Er ist der Mittelpunkt. Und wenn er Mittelpunkt ist, und das seht ihr auch vielleicht nochmal hier, das wird nochmal deutlich, an der Stelle stehe ich über Gott. Ich stehe drüber und Gott bitte ich, dass er mir dient. Ich stehe über meinen Mitmenschen. Der hat mir zu dienen. Und bei dem anderen Bild, was wir gerade gesehen haben, ihr könnt es bitte nochmal zeigen jetzt, das ist ein anderes Bild. Da steht Gott über mir und mein Mitmensch ist auf einer Ebene. Ich bin nicht drunter, aber auch nicht drüber. Ganz anderes. Also, das möchte Gott. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft. Ja, hast du dich schon mal gefragt, Herr, was willst eigentlich du von meinem Leben? Herr, was willst du eigentlich von mir? Uwe Schäfer hat mal in einer Predigt berichtet, dass er diese Frage an Gott gerichtet hat. Weil der eine oder andere von euch kennt Uwe Schäfer. Er hat in jungen Jahren damals in Wuppertal eine Gemeinde übernommen. Das war eine sehr kleine Gemeinde und ist in wenigen Jahren ist sie zu einer sehr, sehr großen Gemeinde gewachsen. Er hatte dann große Verantwortung auch innerhalb des BFPs und er litt dann einen ganz schlimmen Burnout. Also er ist wirklich zusammengebrochen. Und konnte also seinen Beruf nicht mehr ausüben, konnte auch seine ganzen Gremienarbeiten nicht mehr ausüben, legte die nieder und lebte dann von Taxifahrten. Und in dieser Phase hat er natürlich Gott gesucht und auch Gott angeklagt an der einen oder anderen Stelle. Und er hat es in einer Predigt so geschildert, nach meiner Erinnerung, dass er im Gebet regelrecht zu Gott schrie: Herr, was willst du eigentlich von mir? Und er sagte dann in dieser Predigt, er hörte dann diese leise Stimme Gottes und Gott sagte dann zu ihm, dich. Und da begann ein Heilungsprozess für ihn. Gott wollte, dass er das macht, wofür er eigentlich bestimmt war und vielleicht hatte er vorher Dinge ausgeübt, für die er eben nicht bestimmt war. Er fokussierte sich dann ausschließlich auf Predigtdienste, hat keine Verantwortung mehr als Gemeindeleiter übernommen, ist aus Gremienarbeiten, hat er auch nichts, keine Verantwortung mehr wahrgenommen. Er hat sich aufs Liedermachen fokussiert, hat also Lieder geschrieben und sich massiv gegen die Kinderprostitution eingesetzt, indem er auf das ganze Leiden, das Elend aufmerksam gemacht hat und viele Konzerte gegeben hat, um darüber auch Spenden einzutreiben, um diese Organisation zu unterstützen, die eben gegen Kinderprostitution vorgehen. Und ich kann jetzt nur als ein Beobachter von außen sagen, man hat so den Eindruck, dass dieser Mann wirklich Gott an die erste Stelle gesetzt hat und sein eigenes Ich hat er völlig zurückgenommen. Und auch hier in der Gemeinde gibt es in meinen Augen viele, da könnt ihr beobachten, da hat man einfach den Eindruck, sie haben Gott in diesen Mittelpunkt gestellt. Ich muss es, glaube ich, doch aufzeigen, weil mir gefällt dieses Bild auch sehr gut. Gott ist im Mittelpunkt. Und ich stehe unter ihm. Und mein Nächster ist auf einer Ebene. Und wenn wir das machen, dann haben wir ein Stück weit vom Sinn des Lebens verstanden und führen ein Leben in Überfluss. Weil das, was eigentlich das Leben ausmacht, eine gute Beziehung zu Gott, und das strahlt dann auf diese Beziehung aus, das realisiert sich dann. Und das ist die Frage, was machen wir denn mit dem, was uns Gott eben anvertraut hat? Die Frage müssen wir dann auch beantworten. So ist also Gott steht im Mittelpunkt, das ist die Beziehung hier, aber jetzt wollen wir noch diese Ebene uns anschauen. Also den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem Verstand, mit meinem Denken, so sollen wir ihn lieben und den Nächsten wie uns selbst. Da haben wir auch den entsprechenden Vers dazu. Also, ich habe das jetzt hier aus Lukas genommen. So ist den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Fällt euch eigentlich auf, in dieser Beziehung soll die Liebe zu Gott unlimitiert sein. Von ganzem Herzen, also es sind lauter eigentlich Superlative, die da verwandt werden. Ohne Grenzen soll ich mich Gott anvertrauen. Diese Beziehung ist eine Stufe weiter drunter. Das heißt ja nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und ebenso deinen Nächsten und dich selbst. Also im gleichen Ausmaß, das steht da nicht. Du sollst deinen Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst. Diese Beziehung ist intensiver als diese hier. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal diesen Vers an, wenn es hier heißt, dein Nächsten wie dich selbst. Ich habe da so manche Predigten gehört, da heißt es ja, du musst dich ja erstmal selbst lieben, darum geht es in diesem Vers. Und da ist auch bestimmt etwas dran. Aber die Kernaussage dieses Verses ist eine andere. Denn Jesus gibt also diese Antwort oder erklärt diesen Vers im Zusammenhang mit dem Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter. Und beim barmherzigen Samariter ist es so, dass ein Mensch von Jerusalem einen schmalen, da gab es damals so einen Trampelweg, hinabläuft Richtung Jericho. Und das war ein gefährlicher Weg gewesen. Da gab es häufig Überfälle und deswegen war auch dieses Gleichnis nicht verwunderlich für die Menschen. Als Jesus sagt, ja, dieser Mensch, der da runtergeht, der wird überfallen, fällt unter die Räuber, ziehen ihn aus, schlagen ihn halbtot, ziehen ihn erst aus, damit eben die Kleider nicht kaputt gehen beim Halbtotschlagen. Muss man sich überlegen. Jesus schreibt ganz genau bei diesen Gleichnissen. Also ziehen ihn aus, schlagen ihn halbtot und lassen ihn dann liegen. So, und jetzt kommt also ein Priester vorbei und ein Levit. Ja, die gehen auch beide den Weg runter und wissen natürlich, wie gefährlich der ist. Jetzt sehen die den und denken, ja, du liebe Zeit, sind die Räuber vielleicht noch da hinten um die nächste Ecke? Bin ich jetzt der Nächste? Natürlich haben die auch Angst. Gleichzeitig ist der ja voller Blut überströmt. Und dann kommen jetzt nochmal die religiösen Ausreden zu sagen, ja, ich darf ja Blut nicht anfassen. Ich würde ja gegen Gottes Gebot verstoßen, wenn ich mich jetzt mit dem befassen würde. Also einerseits Angst und dann noch religiöse Ausreden und deswegen gehen sie dann weiter. Und dann kommt der Samariter und der Samariter, der weiß auch, hier besteht jetzt die Gefahr, dass ich überfallen werde. Und sieht dann nur, naja, ist ein Jude. Die Samariter waren ja auch nicht gut, auf die Juden zu sprechen, das war ja auch umgekehrt. Und dennoch sieht er in erster Linie den Menschen, überwindet seine Angst, überwindet seine religiöse Vorbehalte und hilft ihm und drückt damit seine Nächstenliebe aus. Also es geht um die Liebe zum Nächsten. Es geht nicht um die Liebe zu mich selbst bei diesem Vers, den Jesus erläutert. Und da stellt sich die Frage, wie handeln wir? Wir werden ja auch immer wieder vor Alltagssituationen gestellt und herausgefordert. Und für mich ist eine gute Übersetzung zu sagen, wir sollten andere so behandeln, wie wir selbst wünschen, in dieser Situation behandelt zu werden. Der Mensch, der überfallen worden war, natürlich hatte der den sehnlichsten Wunsch, dass ihm geholfen wird. Und er war völlig enttäuscht, als da jemand vorbeiging, als der Levit und der Priester ihn liegen ließen. Und so kommen wir auch in Situationen und müssen oder sollten, oder das ist die Aufforderung des Wortes Gottes, wie ich es verstehe, uns in den anderen hineinversetzen und überlegen, wenn ich jetzt in der Situation wäre, was wäre meine Erwartungshaltung, was würde ich mir wünschen und so sollte ich dann handeln. Und wenn wir das machen, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der Beziehung in der Gemeinde, in der wir stehen, am Arbeitsplatz, immer wieder in die andere Rolle sich hineinversetzen, dann handeln wir gemäß dem Worte Gottes, den anderen vor Augen haben. Susanne und ich haben als Verlobungsspruch, seine Freude in der Freude des anderen finden zu können, das ist ein Geheimnis des Glücks. Das ist ja auch wieder die Perspektive des anderen anzunehmen und daraus entsteht Glück. Eben nicht, wenn ich hier im Mittelpunkt stehe, sondern wenn ich hier auf einer Ebene bin. Und ich kann nur selbst sagen, wenn ich so zurückblicke in unsere Ehe, so mit die glücklichsten Momente für mich waren eigentlich die gewesen, ja, wo ich Susanne überrascht habe, ihr eine Freude machen konnte und ich gemerkt habe, ja, das hat sie entsprechend erfüllt und gefreut. Und das, denke ich, ist oft auch umgekehrt so der Fall. Und so gibt es viele Aufforderungen in der Bibel, beispielsweise auch, geben ist seliger als nehmen. Bin ich immer nur in der Erwartungshaltung an den Nächsten? Paulus zitiert hier Jesus, der das gesagt hat. Und gleichzeitig gibt es auch hier wieder warnende Beispiele. In Lukas 16 ist die Geschichte von dem reichen Mann erzählt, der reiche Mann, der in einem ausgesprochenen Luxus lebte, lebte in Purpur, also hatte Purpurgewänder, in Leinwand war er gehüllt, so heißt es, hatte Tage herrlich und in Freude lebend. Und vor seiner Tür, buchstäblich vor seiner Tür, war ein völlig verarmter, kranker und hungernder Mensch, für den er nichts übrig hatte. Ich meine, das wäre jetzt ja auch eine Kleinigkeit für ihn gewesen. Er hat sich nicht in den hineinversetzt. Und das Urteil Jesu ist ausgesprochen hart an dieser Stelle. Er macht deutlich, dieser Mensch, der hat seine Ewigkeit verwirkt, weil er in eklatanter Weise gegen das Gebot, gegen das höchste Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, verstoßen hat. Nehmen wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens und den Nächsten behandeln wir ihn auf einer Ebene und versetzen wir uns in seine Situation und in seine Lage. Viktor Frankl ist einer der bekanntesten Psychologen oder Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts, schreibt in seinem Werk, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Er war in Buchenwald gewesen, hatte unsägliches Leid mitgemacht. Und er schreibt nach diesen Erfahrungen, das muss man sich mal vorstellen, weil er hatte sehr viel mit Menschen zu tun, die zu ihm kamen, die natürlich von Selbstmordgedanken geplagt waren. Sie hatten ihre Angehörigen verloren, sie hatten so viel Leid durchlitten und kamen dann zu ihm und wurden von ihm behandelt. Er, der er selbst das alles durchgemacht hatte, und spricht dann, wir sollten nicht mehr fragen, was wir vom Leben zu erwarten haben, sondern vielmehr begreifen, dass das Leben uns fragt, was kann ich von dir erwarten? Und jetzt übersetze ich das mal. Wir sollten nicht mehr fragen, was wir vom Leben zu erwarten haben, sondern vielmehr begreifen, dass Gott uns fragt, was kann ich von dir erwarten? Das ist eine andere Perspektive. Das eine ist wieder das Ich im Zentrum. Und Viktor Frankl dreht das eben um, sagt nicht, du bist im Zentrum drin, sondern es geht letztendlich darum, dass du Rechenschaft ablegen musst gegenüber deinem Nächsten und wir als Christen sagen, und auch gegenüber Gott. Leben heißt letztlich Verantwortung tragen für das eigene Dasein und das der Mitmenschen. Nochmal, Leben heißt letztlich Verantwortung tragen für das eigene Dasein, für das der Mitmenschen. Und ich finde diesen Satz von Viktor Frankl, das ist eine ausgezeichnete Übersetzung für du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dazu möchte ich mich anspornen, dass wir diese Entscheidung treffen, zu sagen, Gott ist der Mittelpunkt und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das soll unser Anspruch, unser Ziel sein, nachdem wir uns ausstrecken und versuchen, uns in ihn hineinzuversetzen, um mit ihm so umzugehen, wie wir selbst wünschen, behandelt zu werden. Amen. Dann darf ich euch bitten, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass in deinem Wort, in den Evangelien, so viel Wahrheit steckt. Du führst uns vor Augen, was das eigentliche Leben ist. Und wir bekommen in der Gesellschaft, aus uns heraus kommt oft eine ganz andere Einstellung, wo ich mich selbst oft in den Mittelpunkt stelle und denke, andere müssen sich um mich drehen. Der Arbeitgeber muss sich um mich kümmern. Mein Partner muss meine Wünsche erfüllen. Ja, meine Freunde müssen sich um mich sorgen und für mich da sein. Du hast einen ganz anderen Ansatz. Und Herr, ich möchte die Entscheidung treffen und ich glaube, viele in diesem Raum möchten auch diese Entscheidung treffen. Wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen, denn du machst deutlich, das ist das wahre Leben. So sind wir eigentlich erschaffen worden. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und dann leben wir letztendlich auch nach dem Ziel, laufen nicht an dem eigentlichen Ziel vorbei. Hilf uns, Herr Jesus, auch jetzt bei den Gedanken, die wir haben, ja, wo jetzt der ein oder andere eben seine Beziehung überdenkt, wie er mit seinem Partner umgeht, wie er mit seinen Freunden umgeht, wo er sich vielleicht auch grundsätzlich hinterfragt. Wirke du. Wir wollen jetzt eine Minute still sein und jeder hat die Möglichkeit, nochmal diese Aspekte zu durchdenken und zu überlegen, ja, da will ich jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn dem so ist, dann sprich ein stilles Gebet Gott gegenüber und sag ihm das. Herr, ich möchte, dass du im Mittelpunkt stehst. Ich möchte dich wirklich lieben, ich möchte dich ehren oder eben in Beziehung auf unsere Mitmenschen. Ich möchte künftig da mit meinem Nächsten anders umgehen. Ich möchte das an für sich so machen, wie du es sagst, um ein sinnerfülltes Leben zu führen. Sind wir einen Augenblick still. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Gebete erhörst. Einige haben Gebete ausgesprochen. Du reagierst, du wirst unterstützen, du wirst helfen, dass sich deine Veränderung stattfindet. Ja, dass wir erlöst werden von unserem eigenen Ich und dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Amen.